Deutschlandfunk, kontrovers.
Mit Christiane Kess im Studio ganz herzlich willkommen. Ein politisches Erdbeben hat Andrea Nahles ausgelöst mit ihrer Ankündigung, sich aus allen politischen Ämtern zurückzuziehen. Vom Parteivorsitz, vom Fraktionsvorsitz und auch ihr Bundestagsmandat will sie niederlegen. Gerade einmal 13 Monate war sie als SPD-Vorsitzende im Amt, als erste Frau an dieser Stelle. Sie gilt als sozialdemokratisches Urgestein. Nahles war angetreten, um die am Boden liegende Partei wieder aufzurichten. Doch es kam noch schlimmer. Nicht einmal mehr 16% fuhr die SPD bei der Europawahl ein und verlor auch noch als zuvor stärkste Kraft in ihrer jahrzehntelangen Hochburg Bremen. Dann ging alles ganz schnell. Nach Putschgerüchten um den Fraktionsvorsitz der SPD kündigte Nahles genau vor einer Woche an, die Wahl zum Fraktionsvorsitz vorziehen zu wollen. Damit forderte sie eigentlich ihre parteiinternen Kritiker heraus oder, wie sie es formulierte, sie wollte den Stier bei den Hörnern packen. Aber sie hatte sich verrechnet. Als Gegenkandidat meldete sich niemand. Stattdessen schwappte ihr eine Welle der Empörung entgegen. Jetzt also Nahles Rückzug. Und das bringt nicht nur ihre gerade völlig instabile Partei in die Situation, wieder einmal die Führungsfrage zu diskutieren. Es stellt sich außerdem die Frage, ob damit auch die Große Koalition in Berlin vor dem Aus steht. Und wenn ja, wäre das wohl auch das Ende der Ära Merkel. Wegen dieser aktuellen Entwicklungen haben wir heute das Thema bei Kontrovers geändert. Rücktritt von Andrea Nahles, wie weiter mit der SPD und der Großen Koalition? Darüber diskutieren wir in den kommenden anderthalb Stunden mit Dieter Wiefespütz, ehemals langjähriger innenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag. Er ist uns zugeschaltet aus dem WDR-Studio in Dortmund. Guten Tag, Herr Wiefespütz.
Guten Tag.
Marian Wendt ist mit in der Runde von der CDU. Er ist Mitglied im Innenausschuss des Bundestages und er sitzt in unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Guten Tag, Herr Wendt.
Guten Tag.
Und ebenfalls dort ist Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler und Redakteur der Monatszeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik. Guten Tag, Herr von Lucke.
Guten Tag, Frau Kess.
Und wir wollen wie immer bei Kontrovers diskutieren mit Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern. Sie erreichen uns wie immer unter der kostenlosen Telefonnummer 00800 4464 4464. Nochmal die Nummer, das ist die 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail an kontrovers@deutschlandfunk.de. Heute Morgen war unser Anrufbeantworter schon geschaltet und viele Hörer haben das wieder genutzt, um uns da schon einmal ihre Meinung zu sagen.
Klaus Hochscheid, Bad Bergzabern. Auch nach dem bitteren Rücktritt von Nahles verbleiben die Personal- und Sachprobleme in der SPD. Und die strittigen Gesetzesvorhaben, die jetzt zur Entscheidung innerhalb der GroKo konkret anstehen, können nur schwer umgesetzt werden. Ein sehr zeitnahes Ende dieser Zwangskonstellation wäre auf beiden Seiten wenigstens ehrlich. Die GroKo blockiert sich selbst.
Tina Bär aus Erlangen. Also mit der SPD ist es so, Scholz kann nicht mit dem Geld umgehen, der hat keine Ahnung. Hubertus Heil will das Geld mit der Gießkanne ausschütten. Ja, denen fehlt es einfach an Experten und ja, die SPD, die ist für mich überhaupt irrelevant.
Wolf Wunder in der Nähe von Kiel. Endlich, endlich, endlich hat auch Andrea Nahles den Schuss gehört, der bereits vor einem Jahr auf dem SPD-Sonderparteitag auf sie und die Basta-Politik ihrer Partei abgegeben wurde. Simone Lange, die Oberbürgermeisterin aus Flensburg, als ihre Gegenkandidatin, hätte das Zeug dazu gehabt, zusammen mit Kevin Kühnert die alte Tante SPD wiederzubeleben und näher an die Linke heranzurücken und damit zusammen mit den Grünen endlich die unsägliche GroKo abzulösen.
Jürgen Hilbert aus Wolfratshausen. Ich würde empfehlen, eine Mitgliederbefragung zu machen, damit nicht nur immer die oberen 10.000 das Entscheiden haben, womöglich auch im Hinterzimmer.
Silvia Kaufold aus Dresden. Die SPD muss aufhören, ihre großen Erfolge unter Schröder kleinzureden. Der mit den Grünen deutlich konservativer regiert hat als die heutige GroKo. Solange allerdings die CDU mit Merkel an der Spitze sozialdemokratische Positionen besetzt hält, solange wird sich die SPD wohl weiter nach links bewegen. Der Selbstauflösung entgegen, leider.
Soweit also erst einmal Meinungen unserer Hörer. Und da waren schon viele Aspekte dabei, die wir aufgreifen werden in dieser Sendung. Herr Wiefels-Pütz, die Rücktrittsankündigung von Andrea Nahles gestern, die ja auch das Ende ihrer politischen Karriere bedeutet, hat Sie das gestern überrascht?
Nicht wirklich. Nicht wirklich, weil das ja irgendwo absehbar war. Bestenfalls hat sie die Hälfte der Partei hinter sich. Das langt nicht. Die SPD ist eine tief zerstrittene Partei mit ganz, ganz vielen Problemen. Ich würde das überhaupt nicht festmachen alleine an dem Umgang mit der Parteivorsitzenden. Das ist sozusagen nur, ich sag's mal etwas platt, die Spitze des Eisbergs.
Aber wenn Sie sagen, sie hatte allenfalls die Hälfte der Partei hinter sich, warum hat denn ausgerechnet Andrea Nahles, die diese Partei so lange kennt, das offenbar so falsch eingeschätzt?
Ein Parteivorsitzender, eine Frau oder ein Mann an der Spitze einer Partei wie die SPD hat natürlich viele, viele Möglichkeiten, viel Macht, viel Einfluss, steht im Mittelpunkt auch des öffentlichen Interesses. Aber der Spitzenmann und die Spitzenfrau wird auch verhaftet für alles Mögliche. Also der Umgang mit Frau Nahles ist sicherlich in mancherlei Hinsicht ungerecht, unangemessen auch. Die Frau ist ja außerordentlich tüchtig. Ich habe sie als Arbeitsministerin kennengelernt. Außerordentlich erstklassige, kompetente Frau. Sie hat sicherlich auch einige persönliche Probleme in der Außendarstellung. Das will ich nicht verhehlen. Aber insgesamt gesehen wird sie verantwortlich gemacht für, wenn ich so sagen darf, für die desolate Lage der SPD insgesamt. Mhm. Damit wird sie sozusagen nicht ganz gerecht behandelt, aber so ist das eben halt auch in der Politik. Sie haben Privilegien an der Spitze und sie haben eben halt auch dann auch für alles die Verantwortung zu tragen, selbst für Dinge, die sie selbst gar nicht haben verändern können.
Herr Wendt, wie überrascht waren Sie gestern?
Also ich muss schon sagen, dass es mich überrascht hat. Ich wusste, dass die Anwürfe natürlich sehr heftig innerhalb der SPD sind. Mir steht es grundsätzlich nicht zu, tiefe interne Vorgänge der SPD zu bewerten, zu beurteilen. Wir selber haben als CDU auch einige Probleme und auch unser Wahlergebnis war nicht berauschend, ganz klar. Aber ich war trotzdem überrascht und fand eigentlich den fairen und offenen Umgang, den wir immer mit der SPD und Frau Nahles hatten, sehr gut. Ich hoffe, dass der nun zumindest mit dem Nachfolger auch so weiter ehrlich, hart in der Sache, aber fair ist.
Herr von Lucke, haben Sie das kommen sehen?
Kommen sehen, wird zu viel gesagt. Aber überrascht war ich nicht, weil es letztlich die Einsicht in die Notwendigkeit gewesen ist. Und ich würde sogar noch härter sagen, es war der allerletzte Moment, um den Abgang noch selbstbestimmt und in Würde zu vollziehen. Denn sie hat sich ersichtlich verschätzt. Das hat mich übrigens irritiert. Ich war auch der Meinung, dass der Schritt zu sagen, ich muss es dann zum Schwur kommen lassen, richtig war. Aber die Wut, und das müssen wir uns bewusst machen, muss ja so imminent gewesen sein, dass die Fraktion nur noch der Meinung war, Nahles muss weg. Eigentlich ein Wort, den man fast von Helmut Kohl kannte. Kohl muss weg, Nahles muss weg. Und das ganze Desaster sieht die SPD natürlich jetzt, da das große Vakuum da ist. Also es war ja noch nicht einmal einer in der Fraktion bereit, den Hut in den Ring zu schmeißen. Und das zeigt diesen ganzen Unmut. Insofern, als man das in der letzten Woche merkte, war dieser Schritt meines Erachtens absolut richtig. Auch übrigens dann in der ganzen Konsequenz vorbildlich, dass sie auch sagt, jetzt ziehe ich mich völlig zurück. Ich bin bereit, sogar selbst mein Bundestagsmandat aufzugeben. Das finde ich dann wiederum respektabel. Und ich glaube, es war der letzte Moment, um nicht, das muss man sich ja vorstellen, am Dienstag in der Fraktion ein Scherbengericht zu erleben.
Aber Herr von Lucke, das Entscheidende ist, Sie haben ja, in vielem stimme ich Ihnen ausdrücklich zu, aber das Entscheidende, sagen Sie nicht, es werden dadurch keine Probleme gelöst.
Natürlich, nix, das habe ich ja gesagt, das Vakuum ist ja da.
Tiefen,
ich sag ja,
die tiefen Probleme der SPD sind nicht nur festzumachen, überhaupt nicht festzumachen, nur an dem Vorsitzenden. Wir tauschen die ja alle 14 Tage aus. Ja, also von daher muss man sich darüber im Klaren sein, dass man, also wir sind ja alle auch darauf dressiert, auch in den Medien, immer dauernd über Personal zu reden. Das ist ja auch wichtig. Letztlich sind Menschen, die Politik verkörpern, machen, verantworten. Alles in Ordnung. Aber Andrea Nahles ist, ich sage es noch einmal, letztlich nur eine Person, die viel zu intensiv jetzt auch diskutiert wird, weil die dahinterliegenden Probleme das Entscheidende sind. Und die zu lösen, das ist die Jahrhundertaufgabe der SPD.
Aber Herr Wiefelspütz, die Probleme machen sich in der Partei vielleicht schon am Umgang miteinander fest. Das haben Sie ja auch schon kurz angesprochen. War es denn feige, dass sich kein, ich bleibe mal bei den Worten von Andrea Nahles, kein Stier, den Andrea Nahles bei den Hörnern packen wollte, da aus der Deckung gewagt hat?
Frau Kess, ich habe also ein bisschen Probleme. Ich bin sozusagen nicht mehr operativ auf dem Spielfeld und von der Seitenlinie aus zu kommentieren, das ist ja auch immer so ein Ding. Ich bin bis an mein Lebensende, werde ich Sozialdemokrat sein, aber die Art und Weise, wie wir mit Menschen umgehen innerhalb der Partei, was hat denn das für Auswirkungen? Wie wirkt denn das auf Bürger? Könnten die nicht auf die Idee kommen, so wie die mit ihrem Spitzenpersonal umgehen, gehen die vielleicht auch mit uns um? Also wie will ich denn Vertrauen aufbauen, wenn ich in dieser Weise sozusagen ein Mindestmaß an menschlichem Anstand vermissen lasse im Umgang mit wichtigen oder auch nicht ganz so wichtigen Menschen, die in der Politik Verantwortung tragen.
Würden Sie so weit gehen, einen Schuldigen zu benennen? Martin Schulz hat ja eine Rolle gespielt, Fraktionsvize Achim Post. Würden Sie sich darauf einlassen, da mit dem Finger auf jemanden zu zeigen? Oder
das bringt oder? Ja meines Erachtens, Frau Kess, bei allem Respekt, Frage ist ja legitim, aber das halte ich für überhaupt nicht für zielführend, weil so gesehen sind die Menschen ja auch, wenn sie so wollen, fast austauschbar. Es geht darum, wie geht man miteinander um? Wie gehe ich mit ihnen um? Wie geht man mit einem Parteivorsitzenden um? Das sind doch viel tiefer liegende Probleme, die man nicht nur an dem gegenwärtigen an den gegenwärtigen Abläufen festmachen kann. Das ist jetzt sozusagen nur die Spitze des Eisbergs, ich wiederhole mich, alles, was unter Wasser abläuft, ist sozusagen da noch viel, viel wichtiger und auch viel schwerer sozusagen zu verändern.
Aber einen Aspekt möchte ich trotzdem gerne noch rausgreifen, der gestern aufhorchen hat lassen. Das war Fraktionsvize Karl Lauterbach, der das angesprochen hat und andere, glaube ich, haben es dann auch noch gesagt. Es war von Frauenfeindlichkeit die Rede. Hat das Ihrer Meinung nach eine Rolle gespielt?
Das kann ich nicht sagen. Wir haben sicherlich Nachholbedarf gehabt in der SPD auch, was die Förderung und Akzeptanz von Frauen angeht. Aber ich sage jetzt mal so, die Andrea Nahles ist eine sehr erfolgreiche, sehr tüchtige Frau, bis heute, die auch außerhalb der Politik eine erstklassige Leistung abliefern wird, wenn sie zu sich selbst zurückgefunden hat. Also ich denke, wir könnten da an dieser Stelle noch ein bisschen besser sein, aber so weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber ich räume auch ein, ich bin nicht Mitglied der Fraktion. Das kann ich nicht so beurteilen. Insgesamt gesehen geht mir der Umgang der SPD mit ihren eigenen Leuten wirklich gegen den Strich. So geht das nicht. Wenn ich so mit Menschen umgehe innerhalb der Partei, wie wirkt das nach innen, wie wirkt das nach außen? Das geht so nicht.
Herr von Lucke, hatten Sie den Eindruck, dass Frauenfeindlichkeit hier eine Rolle gespielt hat?
Naja, Frauenfeindlichkeit ist ein ganz großer Begriff. Man muss sich fragen, und darauf zielt die Frage hier ab und die Einschätzung, ob die Auftritte von Andrea Nahles, die viele als höchst unglücklich gelinde gesagt begriffen haben, ob sie deshalb so derartig durch den Kakao noch einmal gezogen worden sind, weil es auch eine Frau an der Spitze war. Ob da ein Respektsverlust größerer Art vorhanden war, als es bei einem Mann der Fall gewesen wäre. Das kann man sich fragen. Ich glaube allerdings in der Tat auch, und das muss man an der Stelle auch sehr deutlich sagen, das war eine sich aufbauende Verzweiflung ein Stück weit an den Auftritten, aber auch an einem eklatanten Versagen. Das betrifft den Fall Maaßen im letzten Jahr. Ich halte das für eine absolute Kippstelle, als Andrea Nahles die Chance gehabt hat, einen großen Punkt zu machen, wo sie wirklich auch strategisch enorm versagt hat. Und ein zweites kommt noch hinzu. Ich finde es lustig, wir müssen uns, ich teile das absolut, wir müssen uns aber jenseits des Falles Nahles über die Frage des Umgangs mit politischen Ressourcen, hart gesprochen, ökonomisch gedacht mit politischem Kapital, müssen wir uns unterhalten, in der Tat. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass auch Andrea Nahles in der Auseinandersetzung mit Altvorderen in der SPD selten allzu viel Federlesens gemacht hat. Sie selber war eine große Machtpolitikerin und ich finde es schon amüsant, die Krokodilstränen, die geweint werden, sind natürlich übrigens auch meistens solche, oft oder jedenfalls auch, neben dem Erschrecken von Herrn Wildwitz, das nehme ich sofort ernst, und auch viele in der SPD, die vor allem jetzt aber auch erschrecken, weil die Bühne nackt ist, weil niemand zu sehen ist, der die Verantwortung übernimmt. Es ist natürlich auch, sind auch zum Teil die Tränen der gegnerischen Parteien, die natürlich jetzt in besonderem Maße die Härte der SPD beklagen.
Da machen wir auch gleich noch weiter. Ich möchte an dieser Stelle Bernd Rasche ins Programm nehmen. Herr Rasche, Sie haben uns angerufen aus Münster. Guten Tag.
Guten Tag.
Hallo. Was möchten Sie gerne sagen?
Ich möchte mich anschließen an den letzten Redner, war es Herr von Lucke. Ich musste gerade das Radio ausmachen. Ja. Ja, ich kann auch nicht ganz die Krokodilstränen oder die Tränen der oder die bedauernden Stimmen der SPD verstehen. Und dass Andrea Nahles schlecht behandelt worden sei, das mag sein. Das ist in vielen Parteien so. Frau Merkel hat auch ganz viele Männer weggedrängt. Aber Andrea Nahles war nun selber in vielen Dingen sehr offensiv. Ab morgen kriegen Sie eins in die Fresse beim Abschied als Arbeitsministerin. Oder wie sie Franz Müntefering, man kann sagen, geputscht hat. Das war nun auch nicht sehr feinfühlig. Also insofern kann ich jetzt nicht das große Mitleid mit Andrea Nahles empfinden. Aber viel wichtiger ist, und das wurde hier bei Ihnen auch schon angesprochen, ob wir hier Personen auswechseln oder nicht. Ob das Andrea Nahles oder die Regensburger, wie heißt die Lüneburger Bürgermeisterin ist, die es dann vielleicht wird. Die Parteien, die großen Parteien haben ein Riesenproblem.
Sie meinen denn die Flensburger Bürgermeisterin, die Flensburger, Simone Lange wahrscheinlich, ja.
Die Flensburger, ja, kein Problem. Bürgermeisterin. Ja. Die großen Parteien, die Volksparteien haben jetzt ein Riesenproblem, ihre alten Prozentpunkte und Wählerpotenziale noch zu erreichen, weil die heutige moderne Gesellschaft so zersplittert, auch durch die neuen sozialen Medien und die Kommunikation dort, so zersplittert ist, dass die so unterschiedlichen Wünsche und Bedürfnisse der einzelnen Bürger, jung, alt, reich, arm, überhaupt nicht mehr unter einen Hut gebracht werden können. Und insofern werden die Volksparteien immer größere Schwierigkeiten haben, noch einen gemeinsamen Nenner für ihre Prozentzahlen zu finden.
Herr Rasche, das ist ein ganz guter Punkt und den greife ich direkt mal auf. Vielen Dank für Ihren Beitrag und ich gebe das weiter an Herrn Wendt. Es ist gerade angesprochen worden, die CDU ist ja auch nicht gerade in einer, steht ja auch nicht gerade in einer glänzenden Situation da. Es stellt sich jetzt natürlich die Frage mit der SPD, wie zuverlässig ist die SPD überhaupt noch als Partner in der Großen Koalition? Andrea Nahles galt ja als Architektin der GroKo.
Also wir wissen alle, dass die SPD seit einiger Zeit in der Frage immer wieder ist, was sind wir, was wollen wir sein, wie weiter, und gleichzeitig ist man im Regierungsalltag und natürlich dem Koalitionsvertrag gefangen. Wir müssen aber ganz klar sagen, und das erwarte ich auch von der SPD, dass sie zur Regierung steht. Wir haben eine Verantwortung dem Bürger gegenüber, wir haben eine Verantwortung in diesem Europa, was zurzeit auch in großen Fragestellungen ist. Es müssen Positionen besetzt werden. Wir sind, Globalisierung steht vor der Tür, China, USA. Da braucht es ein starkes, handlungsfähiges Deutschland. Und da müssen wirklich auch parteipolitische, innerparteiliche Konflikte zum Wohl des Landes zurückstehen. Und deswegen ist meine ganz klare Forderung, die Koalition wird fortgeführt, die Regierung bleibt bestehen und die SPD muss parallel dazu sich neu ausrichten. Wir können jetzt nicht alle Gesetzgebungsvorhaben mal 8, 10, 12 oder noch länger Wochen auf Eis legen. Ja, das funktioniert nicht. Dann wächst das Misstrauen der Bürger noch mehr.
Das ist Ihr Wunsch und diese Appelle gab es ja auch gestern aus der CDU und dennoch wird darüber diskutiert, ob jetzt auch das Ende der Ära Merkel nahe ist. Bringt man sich in der CDU denn schon in Stellung, denn auch die CDU-Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer ist ja massiv geschwächt.
Angela Merkel hat erklärt, bis 2021 Bundeskanzlerin zu bleiben. Daran gibt es nichts zu rütteln. Mit Annegret Kramp-Karrenbauer arbeiten wir als Parteivorsitzende mit der CDU daran, diese neu auszurichten, auch neue Wählergruppen zu orientieren. Da gab es einige Probleme in der vergangenen Woche, auch von mir Kritik. Von daher ist von einem Kanzlerinwechsel überhaupt keine Rede. Und ich sage nochmal, entscheidend ist, dass wir nicht um uns selbst reden, sondern jetzt immer die Gesetze durchbringen, die notwendig sind. Wirklich, das ist, was sollen Neuwahlen bringen? So, da rutschen alle Parteien noch weiter ab, dann kommt die AfD, wird noch stärker, die Rechte und die Linke. Das bringt dieses Land kein Stück voran.
Naja, man muss sich trotzdem eines fragen. Es ist schon ein bizarrer Vorgang, dass offensichtlich angesichts einer völlig am Boden liegenden SPD Fraktionsvorsitz und Parteivorsitz los. eine Union offensichtlich ihrerseits so geschwächt ist und so geängstigt vor einer grünen Partei in Höchstwerten sprachlos steht, dass sie nicht die Gunst der Gelegenheit nutzen kann und will, zu sagen, so, wir haben mit Annegret Kramp-Karrenbauer eine potenzielle Kanzlerkandidatin, die natürlich sofort dem Elend dieser großen Koalition unter Normalumständen ein Ende machen könnte.
Rücktritt von Andrea Nahles, wie weiter mit der SPD und der großen Koalition, das ist unser Thema heute bei Kontrovers. Uns erreichen Mails von unseren Hörerinnen und Hörern, unter anderem hat uns Thomas Burger geschrieben. Frau Nahles hat die SPD im Stich gelassen, sagt er, wer austeilt, muss auch einstecken können. Auch wenn eine Abstimmungsniederlage droht, ist das kein Grund, alles hinzuwerfen. Nuri Streichert schreibt uns, die GroKo war gewarnt, jetzt hat man den Salat. Wer sich um Sorgen der Bürger nicht kümmert und lieber Diäten erhöht, bekommt die Quittung. Eine Regierung mit Oberliganiveau gewinnt keine Champions League. Und in einer Mail von Gerhard Edelmann heißt es, die erhoffte Erneuerung der SPD ist auch unter Nahles nicht eingetreten. So war es gut, dass sie als Vorsitzende die Konsequenzen gezogen hat. Insgesamt ist die SPD schon seit der Zeit von Gerhard Schröder nicht mehr eine Volkspartei, sondern die hat sich wie die CDU zu einer Staatspartei gewandelt. Bei der CDU waren wir vor den Nachrichten stehen geblieben. Herr von Lucke, läuft die CDU denn Gefahr, mit der SPD jetzt nach unten gezogen zu werden?
Ja, das ist das eigentlich erstaunliche Phänomen. Wir müssen uns bewusst machen, in früheren Zeiten haben die beiden Volksparteien ein Stück weit ja wie kommunizierende Röhren funktioniert. Wenn die eine verlor, hat die andere gewonnen. Und diese Europawahl hat nun in dramatischer Weise gezeigt, dass wir es bei dieser ja großen Koalition, die bei dieser EU-Wahl schon weit unter dem GroKo-Level geblieben ist, es eigentlich mit zwei verlierenden Volksparteien zu tun haben. Und dass die Zerrissenheit sich östlicherseits Richtung AfD orientiert hat und auf der westlichen Seite in Richtung Grüne. Und übrigens interessanterweise so, sowohl von der SPD, aber auch von der CDU weit über 1 Million Wählerinnen und Wähler zu den Grünen gegangen sind. Und dieses Phänomen, dass die CDU-CSU gegenwärtig offensichtlich auch so geschwächt ist, lässt Annegret Kramp-Karrenbauer ersichtlich nicht die Chance beim Schopfe packen, einer SPD jetzt eine Niederlage beizubringen, denn das hätte normalerweise ja zu einem Wachstum der anderen Volkspartei beitragen müssen, sondern man ergeht flehentlich mit dem Wunsch, diese große Koalition am Leben zu halten, weil man offensichtlich die Sorge hat, selber auch gleich weiter zu verlieren.
Nein, wir haben da keine Sorge. Es geht doch aber darum, dass es um das Land geht und dass die Gesetze gemacht werden. So, und wir als CDU sagen ganz klar, wir wollen Rückkehrer, wir wollen Fachkräfte, wir wollen, dass die Leute rückgeführt werden, wir wollen, dass Fachkräfteeinwanderung passiert, wir wollen, dass Digitalisierung voranschreitet. Ist doch keinem geholfen in diesem Land, wenn wir uns ein halbes Jahr erstmal in Wahlkämpfen und parteipolitischen Gräbenkämpfen auseinandersetzen. Darum geht es doch auch. Ich meine, die Leute haben doch einen Anspruch, dass hier auch was passiert in Berlin. Wir haben ein halbes Jahr gebraucht nach der Wahl, um die Koalition hinzukriegen. Jetzt sind wir gerade mal einem Jahr nicht mal im Amt und haben Dinge angepackt. Da können wir nicht schon wieder darüber debattieren, ob wir zu Neuwahlen gehen. Und deswegen ist mein klarer Appell an alle Parteien auch im Bundestag insgesamt, ihrer Verantwortung für das Land gerecht zu werden. Ist denn die CDU die einzige Partei, die ja mal das Land führen möchte?
Politik ist nun leider kein Wunschkonzert. Und ich rate sehr dazu, ich weiß natürlich auch nicht, was morgen oder übermorgen passiert, aber mit Appellen glaube ich nicht, dass wir hier irgendjemandem weiterhelfen. Die Situation hat gegenwärtig eine außerordentliche Dynamik. Und was da in 3 oder 4 Monaten in Deutschland los ist, wer regiert und wie das weitergeht, das ist im Moment meines Erachtens völlig offen. Ich lehre in Düsseldorf Parlamentsrecht und muss meinen Studenten erklären, was da jetzt so alles passieren kann. Und ich sage Ihnen, wir haben staatsrechtlich 5, 6 verschiedenste Varianten. Minderheitsregierung, Vertrauensfrage, echte Vertrauensfrage, unechte Vertrauensfrage, vorgezogene Neuwahlen, alles Mögliche ist vorstellbar. Und nicht sozusagen von einem anderen Stern rede ich, sondern ich rede von der Bundesrepublik Deutschland. Das Ganze hat eine Dynamik, die schwer abzuschätzen ist. Und natürlich ist da nicht nur die SPD auf dem Spielfeld, sondern andere natürlich auch. Und was ich noch mal ergänzend hinzufügen möchte, ist, wenn darüber gesprochen wird, was sich in Deutschland alles verändert hat, in ganz Europa, in Deutschland aber natürlich auch mit einer gewissen Zeitverzögerung, hat sich die politische Kultur verändert. Ganz massiv hat sich auch die Parteienkultur verändert, mit Auswirkungen die auch kaum wirklich abschätzbar sind. Es ist ja nicht nur so, dass in Deutschland gegenwärtig die SPD erhebliche Probleme hat. Die Sozialdemokratie hat es ja auch anderswo schwer. Da und dort geht es auch wieder ein bisschen besser. In Italien ist das ganze Parteiensystem auf den Kopf gestellt worden. Also da gibt es ganz viel Veränderung in Europa und in Deutschland natürlich auch. Und das alles zu lesen, daraus etwas Vernünftiges zu machen für unsere Politik, das ist außerordentlich schwer. Und durch den Rücktritt von Frau Nahles haben wir jetzt in der deutschen Politik einen richtigen Schub an Dynamik. Und ich sage es nochmal, es ist im Moment schwer absehbar, wo wir sozusagen Weihnachten stehen werden.
Und an dieser Stelle geben wir noch mal das Wort an einen unserer Hörer. Peter Rath Sangharkorn aus Nordrhein-Westfalen hat uns angerufen. Guten Tag.
Ja, schönen guten Tag. Also ich finde diese ganze Dramatisierung ein bisschen unangebracht. Ich meine, man kommt sich natürlich zum Teil vor wie in einer riesigen offenen Psychiatrie und muss also aufpassen, dass die Einschlaglöcher nicht sehr nahe kommen, weil die Krise, die wir mit der SPD haben, ist auch eine der am besten prognostiziertesten Krisen. Ich war in meinem Leben zweimal Mitglied der SPD, also einmal zum Zeitpunkt der ersten großen Koalition und dann vor etwa 10 Jahren nochmal, wo ich dann also auch mit Freunden zusammen die Arbeitsgemeinschaft der Sozialdemokraten in der SPD gegründet habe. Ich meine, das hat sich damals also auch bei den Diskussionen, und Herr Wiefelspitz war da auch so ein Beispiel dafür, sozusagen ein hohes Maß an kognitiver Immunität gekennzeichnet. Ich meine, Horst Seehofer hat mal in einem sehr lichten Moment sehr schön gesagt, diejenigen, die bei uns gewählt worden sind, haben nichts zu sagen und diejenigen, die bei uns was zu sagen haben, sind nicht gewählt worden. Das Problem ist, dass die SPD also auch fleißig mitgeholfen hat, den Antisozialismus zu so einer Art Pseudo-Staatsreligion hochzutreiben. Sie hatte gedacht, sie sei an der Macht, dabei war sie bloß an der Regierung. Und sie hat es also völlig versäumt, aufzuarbeiten, was also halt unter der ersten rot-grünen Regierung gelaufen ist. Also die SPD stand früher mal nach 45, da hat sie sozusagen den Konjunkturpazifismus der Nachkriegszeit geteilt für eine Art Friedenspolitik. Sie hat also so eine Bündnispolitik gesagt, also halt ohne uns, irgendwann war der Punkt da, wo es also hieß, nie wieder Krieg ohne uns. Und die hochgelobten vermeintlichen Friedensaktivitäten von Herrn Schröder haben ja sozusagen, nachdem er erstens einen Völkerrechtswidrigen den Krieg mitbetrieben hat, er hatte aber hinterher trotz Nein zum Irakkrieg Überflugrechte genehmigt.
Also Herr Rath-Sangharkorn, wenn ich da mal ganz kurz unterbrechen darf, Sie holen jetzt sehr weit aus. Was ist Ihr konkreter Vorwurf, denn ich höre da auch viel Enttäuschung und Entrüstung raus, was ist Ihr konkreter Vorwurf an die SPD im Moment?
Sie hat sozusagen die Fehler der Vergangenheit nicht aufgearbeitet. Und innerparteilich haben wir ja die Situation, das habe ich ja also halt selbst sehr deutlich also miterlebt, es gibt ja keine ernsthafte innerparteiliche Demokratie. Die SPD ist also verkommen, im Grunde genommen zu einem Klüngel von gewerbsmäßigen Parlamentariern. Das sind ein paar ehrenwerte sozusagen Mitglieder. Und bei der SPD werden die Mitglieder dann erfolgreich über den Tisch gezogen. Und die dabei entstehende Reibungshitze wird als Nestwärme verkauft. Und wenn ich mir erlebe, dass sozusagen SPD-Vorsitzende wie Herr Münte sich hinstellen konnten und ohne, dass es einen Aufschrei der Empörung gegeben hat, sagen konnte, Politiker sollen nicht nach dem beurteilt werden, was sie im Wahlkampf gemacht werden, dann frage ich mich, brauchen wir überhaupt noch Wahlkämpfer? Das ist eigentlich ein Ölwechsel für diese Kaste von Politikern, also völlig ausreichend. Und wenn ich sehe, die SPD hat im Wesentlichen zur Demontage einer solidarischen Altersversorgung beigetragen, dann kommt diese Wahlkampfinitiierung innerhalb des Europawahlkampfes mit der vermeintlichen Respektrente.
Da können wir auch noch drüber sprechen. Danke erstmal bis hierher und das gebe ich, da sind ja harte Worte gewesen, gebe ich direkt mal weiter an Herrn Wiefelspütz. Ich denke, Sie wollen darauf wahrscheinlich antworten.
Ach, ich glaube, dass der Herr in seiner eigenen Blase lebt und wenn er sich da wohlfühlt, ist das alles in Ordnung. Aus meiner Sicht.
Aber das waren ja auch sehr konkrete Vorwürfe.
Habe ich jetzt nicht gesehen. Ich habe eher das Gefühl, dass da jemand ist, der Mitglied einer Sekte sein möchte. Ich bin Mitglied einer Partei, die es seit 1863 gibt. Wenn ich meiner eigenen Partei einen Vorwurf zu machen habe, und damit bin ich natürlich letztlich mit einbezogen in diesen Vorwurf, bin ja Teil dieser Veranstaltung seit fast 50 Jahren. Ich sage mal etwas sehr einfach, vielleicht auch ein bisschen pathetisch. Eine Partei ist für andere da, nicht für sich selber. Bei allem Respekt vor Ehrgeiz, auch meinethalb Ämter, Karrieren oder wie auch immer, ist ja alles irgendwo legitim. Aber wir sind für andere da, für das Wohl unseres Volkes und nicht für das eigene Wohl. Und diese dauerhafte, dauernde Selbstbeschäftigung, auch das, was der Herr da sagt mit Aufarbeiten und all sowas, diese dauernde Beschäftigung mit sich selber, wen interessiert denn das? Was bewegen wir denn dann damit? Wir haben die Zukunftsfragen unseres Landes auf die Reihe zu bringen. Im Übrigen ist es auch so, und da widerspreche ich diesem meinem Vorredner auch nochmal sehr nachdrücklich, Deutschland, die Bundesrepublik Deutschland, in der wir zu Hause sind, das ist ja ein bewohnbarer Ort. Es ist ja nicht so, dass wir alle schreiend davonlaufen wollten, ganz im Gegenteil.
Aber es ist ja auch nicht so, Herr Wiefelspitz, dass es keine massive Kritik an der SPD in den letzten Jahren gegeben hätte und dass die Agenda 2010 zum Beispiel einen massiven Einschnitt.
Haben Sie irgendetwas gehört aus meinem Beitrag, was billige Affirmation wäre? Ich kritisiere ja hier laufend.
Man darf es ja vielleicht an dem Punkt dann doch ein bisschen konkretisieren. Was mich an dem Anruf, und das sei deutlich gesagt, durchaus sehr gestört hat, das war die absolute Philippika gegen jede Form von Berufspolitiker. Das ist etwas, was in dieser Art und Weise übrigens jeder Partei angetragen werden könnte. Das würde man immer mit einer ziemlichen Plattheit vortragen können. Deswegen wird es nicht richtig. Wir haben Parteien, die natürlich aus sich heraus in einem gewissen, in einer Form der Selbstverfestigung natürlich Berufspolitikerbiografien zeitigen. Was es mit der SPD aber auf sich hat, und ich glaube, daher, wie viel Spitz machen Sie es sich ein bisschen zu einfach dann doch, ist natürlich genau die große Frage. Ob diese Partei gerade in der Ära Schröder immer deutlich gemacht hat, dass sie für andere da war. Und übrigens auch vielleicht genau für die spezifische sozialdemokratische Klientel. Also um es mal deutlich zu machen, der Vertrauensverlust einer Partei wie die SPD, übrigens auch der sehr an Personen festzumachende Vertrauensverlust, der hat natürlich auch sehr viel mit Gerhard Schröder höchstpersönlich zu tun, um es mal deutlich zu sagen. Diese Figur hat natürlich der Partei auch übrigens nach seinem Abgang als Kanzler, als Handlungsreisender von Herrn Putin natürlich hochgradig geschadet. Und dieses Dilemma, das sich dann auch in einer Agenda-Politik, die natürlich zur Spaltung geführt hat. Übrigens muss man dann genauso natürlich Oskar Lafontaine den Vorwurf machen, dass er gegen die eigene Partei wütend ein Konkurrenzunternehmen aufgebaut hat. Dieses fatale Momentum, dass man gerade natürlich in der Partei der Solidarität, der Sozialdemokratie, weder diese Solidarität innerhalb der Partei, gegenüber der eigenen Partei, geschweige denn zum Teil einem Teil der Bevölkerung übergesehen. Das ist natürlich meines Erachtens der Kern des Vertrauensverlustes. Andrea Nahles, das muss man ihr ja zugute halten. Sie hat ja versucht, das wird man ihr nicht absprechen können, selber versucht, eine Wende in der Hinsicht einzuleiten. Aber das hat natürlich nicht das Urproblem in der SPD gelöst. Und die eigentlich große Frage ist natürlich schon, kann diese gespaltene Linke, die ja in der Spaltung von Linkspartei und Sozialdemokratie, die alten Bruderspaltungen der 20er Jahre fast wieder aufleben ließ, kann diese gespaltene Linke überhaupt gespalten zu Kräften kommen oder bleibt eines Tages die SPD auf der Strecke, weil sie diesen Spagat nicht mehr leisten kann?
Vielleicht nochmal auf Herrn Wiefelspitz einzugehen. Ja. Ich unterstütze ihn da und er hat das genau richtig erkannt. Gerhard Schröder hat damals nicht im Sinne seiner Partei, sondern im Sinne des Volkes gehandelt. Die notwendigen Reformen der Agenda 2010 waren notwendig, wie wir heute wissen. Und deswegen ist es richtig, dass wir jetzt nach vorne schauen und dass die SPD sich zusammenreißt, auch ein Stück weit, und dass es geht jetzt um Deutschland. Es geht jetzt nicht um uns, weil mit uns beschäftigen wir uns seit mehreren Jahren.
Aber Herr Wendt, da muss ich jetzt mal deswegen einhaken. Herrn
Wiefelspitz unterstützen.
Ja, dieser Appell, wie gesagt, der kommt ja jetzt öfter aus der CDU. Die SPD muss sich jetzt zusammenreißen, wir müssen weitermachen. Aber was hat die CDU denn eigentlich zu bieten? Denn die SPD wurde ja als Koalitionspartner vor allem immer schwieriger, je mehr der Druck gestiegen ist, mehr Profil zu zeigen. Zum Beispiel bei der Auseinandersetzung über die Grundrente, hat unser Hörer auch vorhin gerade angesprochen, oder das Klimaschutzgesetz. Muss die Union der SPD jetzt auch thematisch hier entgegenkommen?
Wir haben einen Koalitionsvertrag, da stehen die Dinge drin, die wir abzuhandeln haben. Und ich glaube nicht, dass wir jetzt nur aufgrund dessen, dass wir sozusagen jetzt Rücksicht auf die SPD nehmen müssen, unsere ganzen Positionen aufgehen. Das nicht, es gibt einen Koalitionsvertrag.
Aber müssen Sie der SPD noch Luft zum Atmen lassen, wenn Sie in einer Koalition weitermachen?
Einer Koalition muss jeder das Gefühl haben, dass er auch mal gewinnt, dass man einen Punkt für ihn gibt und einen Punkt für den anderen. Das ist eine Frage von Kompromissen, die müssen gemacht werden in der Koalitionsregierung, ganz klar. Aber es heißt jetzt nicht, dass wir deswegen sagen, okay, jetzt kriegen Sie die Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung geschenkt. Das darf es schon mal aus Generationengerechtigkeit überhaupt nicht geben. Das muss sich die SPD auch bewusst sein. Also nur aus Mitleid, ja, jetzt der SPD politisch Dinge zu schenken, das funktioniert nicht, das wird es auch nicht geben. Das wäre auch Misstrauen in die Politik selber. Aber es gibt auch einen Koalitionsvertrag und der ist Arbeitsgrundlage unserer Regierung. Punkt.
Herr Wiefelspitz, also ich kann natürlich die Zukunft nicht voraussagen, aber ich bin, ich will das nochmal hier erwähnen, ich war ein erklärter Befürworter dieser großen Koalition, weil ich sage, der Bürger Dieter Wiefelspitz wollte anständig regiert werden und lieber mit ein paar Sozialdemokraten in der Bundesregierung als ohne. Ganz einfach und klar formuliert. Diese Frage ist aber bis heute in der SPD umstritten. Wir haben zwar einen Mitgliederentscheid gehabt mit einer Zweidrittelmehrheit für die Große Koalition. Jetzt geht Frau Nahles von Bord, eine der entscheidenden Befürworterinnen der Großen Koalition. Ich halte es durchaus für möglich, dass Frau Merkel noch bis zum Herbst 2021, wenn ihre Amtszeit offiziell endet, auch noch Bundeskanzlerin ist. Aber ich halte es für überhaupt nicht gesichert, dass diese Koalition den Jahreswechsel übersteht. Wo sollen denn da die Mehrheiten für herkommen jetzt? Wir werden hoffentlich jetzt die Dinge nicht überstürzt entscheiden innerhalb der SPD. Ich glaube auch, dass da Vernunft genug für da ist, dass man sozusagen die Hektik oder die Hysterie da jetzt rausnimmt, die ja auch von außen zum Teil jetzt auf die SPD zukommt. Da wird man ja dauernd gefragt und wie auch immer. Also, dass man sich da die Zeit nimmt und die Ruhe nimmt. Es gibt ja die Verabredung in der SPD, dass auf dem nächsten Parteitag entschieden wird, wie man das Ergebnis der Großen Koalition bislang bewertet und die Bewertung dann eben halt die Grundlage dafür bilden soll, ob es weitergeht in einer Großen Koalition, ja oder nein. Und das zu prognostizieren, dass diese Große Koalition bis zum Ende der Wahlperiode bestehen bleibt, da würde ich sagen, aus der Sicht von heute eher 60-40, dass es diese Große Koalition nicht mehr geben wird. Wo sollen denn die Mehrheiten herkommen in der SPD dafür?
Lassen wir an dieser Stelle wieder einen Hörer zu Wort kommen. Manfred Walter hat uns angerufen aus Lichtenau. Guten Tag, Herr Walter.
Guten Tag.
Was also möchten Sie sagen?
Es gibt eigentlich viele Dinge dazu antworten, was jetzt besprochen worden ist. Ich möchte mal gerne sagen, was der Herr Wiffelsbiet gerade gesagt hat, dass also die Große Koalition durchaus notwendig ist. Das ist sicherlich richtig, aber die sollten halt was machen, was wirklich notwendig ist. Wir haben eine existenzielle Problem oder eine Krise mit unserem Klima in der Welt. Und hier auf diese Punkte geben diese klassischen politischen Parteien keine zielführenden Aussagen und machen keine zielführende Politik. Das ist also ganz wichtig. Der Bürger muss in der Politik und in der Notwendigkeit, die Änderungen, die wir da machen müssen, muss mitgenommen werden und die sollen mitdiskutieren. Das findet an der Basis viel zu wenig statt. Es gibt viele Aktivitäten, das wissen wir aber. Jetzt möchte ich aber was sagen, was ich vorhin gesagt habe mit den Eingangs. Der Fehler ist schon gemacht worden bei der Bundestagswahl. Bei der Bundestagswahl haben die klassischen Parteien große Stimmeneinbrüche gehabt. Und warum das so war, wissen wir alle. Bei der Landtagswahl war das so. Und jetzt in der Europawahl war das wieder so. Und dann kann ich mich nicht hinstellen und sagen, das geht weiter so.
Was glauben Sie denn, Herr Walter, was ist denn der Grund, glauben Sie, für diese massiven Stimmeneinbrüche?
Es ist die Umweltpolitik, es ist die Politik der Sicherheit, es ist die Sozialpolitik, es ist der Verlust der sozialen Marktwirtschaft. Ja, da kann ich zum Beispiel die Aussage von dem Herrn Wiffelsbütz und übrigens, so wie er sich oft einmal äußert, verstehe ich das nicht. Im Gegenteil, das ist sogar schädlich. Wenn der Bürger, der angerufen hat, der lebt in seiner eigenen Blase oder will lieber Mitglied einer Sekte sein. So kann ich nicht diskutieren. Also da müssen wir einen anderen Umgang miteinander lernen. Und die Aufgaben, die wir haben, das sehen wir ja, wie die jungen Leute jetzt immer am Freitag auf die Straße gehen, die begreifen, was da vor sich geht. Und wie gesagt, der Verlust der Sozialpolitik, der Aussage schließe ich mich an. Ich könnte jetzt hier viel, viel weitermachen in dem Thema, aber das will ich gar nicht, sollen andere ja auch noch zu Wort kommen. Aber das sind diese klassischen Probleme, die wir haben. Und die klassischen Parteien, wenn sie die nicht annehmen, werden alle scheitern. Und das macht mir Angst in dem Zusammenhang, wie wir die Welt beieinander haben.
Herr Walter,
darf ich das schnell sagen? Dann bin ich fertig. USA, ja. Der Brexit. Wir brauchen eine stabile Politik in Europa. Um Gottes Willen, man muss da Vernünftiges rangehen, aber den Bürger mitnehmen. Danke.
Herr Walter, vielen Dank für diesen Beitrag und ich gebe das weiter an die beiden Politiker in der Runde. Herr Wiefelspütz, vielleicht wollen Sie zuerst antworten. Ist das so? Ist es einfach, sind diese massiven Einbrüche, die wir jetzt auch bei der Europawahl bei SPD und Union gesehen haben, geht die Politik an den Bürgern vorbei?
Also ich habe das ja schon mal angedeutet. Also vor mir hier auf dem Tisch liegt ein Smartphone. Die digitale Kommunikation hat die Welt unheimlich verändert. Auch die politische Kultur, in welche Richtung das geht, ist im Moment ganz, ganz schwer abschätzbar. Wir haben, ich muss Ihnen freimütig sagen, die SPD, jetzt mal bezogen auf die SPD, das Thema Klima das in der Europawahl eine große Rolle gespielt hat, auch vor dem Hintergrund der Aktivisten, die auf der Straße waren, seit einigen Monaten völlig verschlafen. Die SPD hat verschlafen bei der Europawahl das Upload-Thema. Die vormalige Justizministerin und Spitzenkandidatin der SPD hat sozusagen das selber vor die Wand gefahren, weil die Position, die sie eingenommen hat, völlig unklar war und nicht vermittelbar war. Also da gibt es thematisch unglaubliche Defizite. Wir machen die Erfahrung, dass politische Themen auf einmal sehr schnell anwachsen, wie eine große Welle werden. Und wir sind in den politischen Parteien, vermutlich nicht nur in der SPD, viel zu langsam, das aufzugreifen und damit umgehen zu können. Ich glaube, in mancherlei Hinsicht hat sich unsere Gesellschaft sehr, sehr stark verändert. Und meine Partei, wenn ich da etwas Kritisches sagen darf, ist da zu sehr mit sich selber beschäftigt und zu wenig offen für das, was um uns herum passiert. Und das ist eigentlich das Schlimmste, was in der Politik passieren kann, wenn man sich sozusagen nur noch um sich selber dreht.
Lassen wir Herrn Wendt noch zu Wort kommen vor den Nachrichten, denn der Vorwurf ging ja an auch Ihre Partei.
Ja, also wir sehen genau beim Klimathema, wie gespalten eigentlich unsere Gesellschaft ist. Auf der einen Seite haben wir die Menschen, die sagen, Klimaschutz ist das Wichtigste auf der Welt, ab morgen am besten kein CO2 mehr verbrennen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich diese Klimaleugner, aber auch Menschen, die Angst vor dem Klimawandel haben, weil die einhergehenden Maßnahmen damit natürlich zu ihrer Existenzbedrohung führen. Zum Beispiel die Leute in der Lausitz, in den Braunkohlengebieten. Und diese beiden Positionen zueinander zu bringen, eine gewisse Einheit in der Gesellschaft zu schaffen, Kompromisse auszuloten, das ist Aufgabe der CDU. Und wir haben natürlich zurzeit die Herausforderung, wir werden den Klimaschutzleuten nicht ganz gerecht damit, aber den Menschen, die Angst vor diesem Klimawandel haben und den damit kommenden Folgen, ja, oder mit der Klimapolitik, nicht mit dem Klimawandel an sich, sondern mit den einhergehenden Folgen einer Klima- und Umweltschutzpolitik, die erreichen wir auch noch nicht. Und deswegen müssen wir, glaube ich, klarer in unseren Botschaften werden. Ja, wir wollen Klimaschutz. Ja, wir wollen, dass alle Menschen auch mitgenommen werden. Und dazu sind die Instrumente halt sehr, sehr vielschichtig. Aber ich will auch sagen, wir haben halt da nichts gemacht. Also das ist eine kommunikative Frage, die wir als CDU einfach noch besser auch gegenüber den Friday for Futures Schülerinnen und Schüler lösen müssen. Ich bin mit denen tief im Gespräch und immer, wenn ich mich mit denen treffe, mit den Fridays for Future Schülern, dann sind wir uns relativ schnell einig. Und wenn wir das auf der Bundesebene und kommunikativen, medialen Ebene noch hinbekommen, dann können wir auch da alle Menschen wieder zusammenführen.
Aber Herr von Lucke, ist das genau das Problem der Parteien, dieser Ansatz, wir wollen es allen recht machen?
Naja, dass die Volksparteien den Anspruch haben müssen, Kompromisse herzustellen. Übrigens meine ich damit nicht nur die Volksparteien, übrigens auch die Politik als solche. Und wir werden auch, sobald
es eine neue Politik heißt, immer Kompromiss.
Kompromissfähigkeit, ja. Konsense herzustellen, das ist der Kern des Politischen. Und ich glaube, wir werden genau an dem
und
Punkt auch
noch und lässt sich das noch vermitteln oder ist
natürlich,
das eben
das
genau?
Das wird übrigens auch, das muss mal deutlich zu sagen, das wird durchaus auch der Unbedingtheit der momentan Demonstrierenden, der jungen Generation leider noch beizubringen sein, dass sie begreifen müssen, so sehr diese Maßnahmen wünschenswert sind, sie werden überhaupt erst in der Bevölkerung durchgesetzt werden müssen. Wir werden nicht mit einem, wie nennen wir es so schön, mit einer Denke der Alternativlosigkeit, Sachzwangdenke gewissermaßen des Ökologischen, die Probleme weltweit.
Fundamentalismus
so
ist immer menschenfeindlich.
Das will ich nicht Fundamentalismus nennen, das ist mir dann viel zu radikal. Ja. Aber es ist ein Problem, dass natürlich momentan eine derartige Erwartungshaltung in Teilen der jungen Generation existiert, die sich an den Realitäten einer demokratischen Willensbildung bricht. Und wir werden genau weiterhin.
Die aber eine sehr starke Wucht im Moment
absolut,
hat und die Parteien dazu zwingt, sich damit auseinanderzusetzen.
Und das ist auch der Kern. Es geht für mein Verständnis momentan um die Grundfrage. Wir haben ja noch gleich eine halbe Stunde. Die Grundfrage ist, ob diese reale große Koalition, Herr Wildwürth sprach, wir haben eine neue Dynamik, die entstehen könnte. Ja, aber wir müssen uns leider bewusst machen, bisher war es eine Dynamik der Selbstzerstörung. Diese große Koalition hat sich in den letzten anderthalb Jahren nicht gestärkt. Die Profilierung beider Parteien hat nicht stattgefunden. Und die große Frage wird sein, ob sie in der Lage ist, das völlig neue Bild, was sich gegenwärtig abzeichnet, eine grüne Partei, die aus der kleinsten Rolle nach der Wahl zur stärksten erwachsen ist, ob diese Lage noch durch diese große Koalition in ihrer Schwäche abgebildet werden kann und ob sie überhaupt noch einmal in die Offensive kommt.
Die große Koalition macht gegenwärtig den Eindruck einer, ich sage es jetzt mal sehr zugespitzt und polemisch, bitte nicht falsch verstehen, einer Zwangsehe.
In Schockstarre, durch Angst aneinander geklammert,
wie zwei Ertrinkende. Offenbar wird niemand glücklich damit. Ja. Ich hätte nach der letzten Bundestagswahl mir eigentlich gewünscht, jetzt mal als Sozialdemokrat, wir haben die Wahl verloren und dann muss man auch zur Niederlage stehen. Ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass Jamaika stattfindet, also eine Koalition aus CDU, CSU, FDP und den Grünen. Das wäre ja auch mal ganz interessant, sozusagen ein Beitrag zu einer neuartigen politischen Kultur, wie auch immer, ob das funktioniert oder auch nicht. Das hätte man ja mal wirklich ausprobieren können. Und es ist dann leider Gottes so gewesen, dass man sozusagen die SPD in diese große Koalition gezwungen hat, aus Verantwortungsbewusstsein.
Rücktritt von Andrea Nahles. Wie weiter mit der SPD und der großen Koalition? Darüber diskutieren wir heute in Kontrovers mit Dieter Wiefelspütz, ehemals langjähriger innenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag, mit Marianne Wendt von der CDU, Mitglied im Innenausschuss des Bundestages, und mit Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler und Redakteur der Monatszeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik. Und natürlich wie immer bei Kontrovers mit Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern. Sie erreichen uns weiterhin unter der Telefonnummer 00800 4464 4464 oder per E-Mail an die Adresse kontrovers@deutschlandfunk.de. Unter anderem geschrieben hat uns Friedhelm Koch und er sagt, die Große Koalition in Berlin muss so schnell wie möglich beendet werden. Der Niedergang der großen Parteien muss gestoppt werden. Die Klimahysterie ist unverantwortlich. Holger Stein schreibt uns, die Große Koalition sollte auf jeden Fall weitergeführt werden, da sie für Deutschland Stabilität bringt. Diese Koalition ist noch imstande, die großen Probleme zu lösen und Antworten auf die Fragen der Bürger zu geben. In einer Mail von Michael Wild heißt es, meiner Auffassung nach muss es jetzt Neuwahlen geben. Nach dem Rücktritt von Andrea Nahles ist die Große Koalition politisch am Ende. Beide Parteien, CDU, CSU wie SPD, brauchen einen programmatischen Neubeginn. Das haben die Europawahlen deutlich gezeigt. Udo Scheer schreibt uns, Ein Wahlergebnis sollte nicht allzu schnell zu Sieg oder Niederlage stilisiert werden. Insgesamt bin ich froh, dass die SPD es trotz der starken Widrigkeiten geschafft hat, den Aufstieg radikaler und rechter Kräfte so weit wie möglich zu bremsen. Und zum Schluss noch die Mail von Klaus Felber. Er schreibt uns, die Sorgen vor millionenfachem sozialem Abstieg sind ernst, insbesondere durch CO2-Bepreisung auf fast alles. Der politische Gegner der SPD ist deswegen nicht die CDU, sondern die Grünen. Wir wollen in dieser letzten halben Stunde bei Kontrovers noch vorausblicken, wie es weitergehen kann, und da erst noch mal zu der Frage, wie es bei der SPD direkt weitergehen kann, denn uns erreicht die Meldung aus Berlin, dass die SPD nach dem Rücktritt von Andrea Nahles erstmal die engere Parteiführung vorgeschlagen hat. Heute Vormittag die Ministerpräsidentinnen von Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz, Manuela Schwesig und Malu Dreyer, sowie den hessischen SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel für die kommissarische Führung der Partei vorgeschlagen hat. Jetzt wäre meine Frage an Herrn Wiefelspütz. Es gibt ja die Warnung aus der SPD vor Schnellschüssen, aber kann sich die Partei tatsächlich so viel Zeit lassen mit der Nachbesetzung der Posten, also jetzt nicht die vorübergehenden, wie es im Moment beschlossen wird, sondern wirklich die endgültigen, denn im Herbst stehen die drei Landtagswahlen im Osten an und die SPD läuft dort sogar Risiko, einstellig zu werden.
Also wenn wir Verstand haben, ich hoffe, dass wir ihn haben, machen wir das zügig, aber nicht hektisch.
Was heißt das konkret?
Das heißt konkret, jetzt mal gegriffen mit einer gewissen Unschärfe, 2-3 Monate darf man sich Zeit nehmen dafür, weil es eben halt doch eine sehr wichtige Entscheidung ist, sowohl auf der Fraktionsebene wie auch auf der Ebene der Führung der Bundes-SPD.
Aber das wäre also dann noch Monate, eine Neubesetzung vor den Landtagswahlen im Osten?
Also wir haben ja, glaube ich, den Parteitag im Dezember der SPD, und da würde ich mich jetzt auf 4-6 Wochen nicht festlegen wollen, aber wenn es zu schnell passiert, wird das der gesamten Situation überhaupt nicht gerecht. Es darf natürlich auch nicht auf die lange Bank geschoben werden. Also 2-3 Monate, mehr kann ich mich jetzt auch nicht festlegen, Frau Kess. Mhm. 2-3 Monate, das wäre so das Zeitfenster.
Dann sagen Sie,
denn wir brauchen ja doch viele, viele Diskussionen. Es ist, wird ja häufig davon Menschen mitnehmen. Es ist so ein Politikerspruch. Also da muss auch intensiv kommuniziert werden, das geht gar nicht anders, da braucht man ein bisschen Zeit. Wenn ich mir mal so einen ganz privaten, wenn Sie so wollen, Wunsch mal erlauben darf hier an dieser Stelle. Ich würde meiner Partei vorschlagen, sowohl Fraktion wie die Partei dauerhaft durch einen Mann und eine Frau führen zu lassen. Oder,
also jeweils eine
Doppelspitze, wie das auch die Grünen. Das scheint mir irgendwo zeitgemäßer zu sein, so etwas. Darüber würde ich mich freuen. Das wäre mal auch mal was Innovatives an dieser Stelle. Aber 2-3 Monate die Zeit muss sein, Frau Kessler.
Und die Doppelspitze, um da noch mal kurz nachzufragen, die würden Sie sehen dann sowohl für den Fraktionsvorsitz als auch für den Parteivorsitz?
Das wäre sozusagen mein Wunsch. Ich würde mir das an vielen Stellen wünschen, auch bei Ortsvereinen, bei Landesverbänden der SPD. Also das ist natürlich auch überhaupt kein, Frau Kessler, kein Patentrezept. Ich sage das auch mal sozusagen nach dem Komma. Aber das wäre für mich mal auch so ein Zeichen, wie es vorangehen könnte.
Herr von Lucke, wenn man mal nachzählt, Andrea Nahles war die 15. SPD-Vorsitzende seit 1990. Glauben Sie, es gibt überhaupt jemanden noch, der das Amt noch, der diese Ämter noch machen will?
Ja, den Eindruck kann man haben, dass es gegenwärtig jedenfalls niemanden gibt, der regelrecht schreit. Und das ist schon eine dramatische Lage. Es ist das, was ich eingangs sagte, ein großes Vakuum entstanden. Und das ist vielleicht das Bemerkenswerteste. Übrigens war auch nun mal eingangs davon die Rede, dass ja in der Tat Andrea Nahles noch mal die Verkörperung der Sozialdemokratin par excellence war. Aus dem Arbeiterhaushalt erstmal studierend, Juso-Karriere par excellence, vorbildhaft. Also jetzt ist die große Frage im Raum, kann es denn nochmal diese Personifizierung geben? Und ein zweites spielt natürlich auch eine ganz entscheidende Rolle. Ist es eine Aufstellung, eine Neuaufstellung mit Blick auf die reine Aufrechterhaltung der Gegenwart, also auch der Großen Koalition, oder ist es eine sehr stark zukunftsorientierte Aufstellung? Da werden ja durchaus selbst Namen wie der von Kevin Kühnert gehandelt. Die Frage also, muss die SPD sehr viel weiterblickend einen neuen Prozess einleiten der völligen Erneuerung? Diese beiden Fragen werden natürlich eine große, große Rolle spielen, und vor dem Hintergrund spielt natürlich auch die Frage eine Rolle, auf welche Sicht stellt sich die SPD ein und auf welche Position? Auf Erneuerung in der Opposition oder primär auf Konsolidierung in der Regierung?
Und es wäre ja unter Umständen oder sehr wahrscheinlich sogar auch eine Richtungsentscheidung. Das könnte sich schon zeigen bei der Wahl zum Fraktionsvorsitz, wenn wir jetzt mal ein mögliches Szenario nehmen. Achim Post, der Mitglied im eher konservativen Seeheimer Kreis der SPD ist, könnte da zum Beispiel antreten gegen Matthias Mirsch, Sprecher der parlamentarischen Linken der SPD-Fraktion im Bundestag. Das ist ein Szenario, das im Moment gehandelt wird. Für welchen Kurs wird sich denn die SPD entscheiden, Herr Wiefelspütz, wenn es tatsächlich zu dieser Richtungsentscheidung käme?
Ich hoffe, dass wir die Realitäten der SPD, so wie sie seit vielen, vielen Jahrzehnten sich entwickelt hat, auch abbilden. Und das bedeutet, wir werden immer Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten haben, die sich eher stärker nach links orientiert fühlen und sich dort wohlfühlen, und wir werden sicherlich auch viele, viele Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten haben, die sich eher sozusagen der Mitte hin zugeordnet fühlen. Ich bin kein Sozialist, ich bin sozialer Demokrat, um es mal so simpel zu sagen. Aber diese Bandbreite, die haben wir nun mal in der SPD, und das würde vielleicht auch besser abgebildet werden, wenn wir zwei Vorsitzende hätten, sowohl in der Partei wie in der Fraktion. Das müssen wir immer hinbekommen, diese Einheit, und diese, wenn Sie so wollen, Flügel gibt es im Übrigen ja auch an vielen anderen, in vielen anderen Parteien. Das ist ja kein spezifisches SPD-Eigenschaft. Ich glaube, wir haben zwei Aufgaben zu leisten. Kurzfristig diese Führungsfragen zu lösen. Dafür braucht man eine gewisse Zeit, zwei, drei Monate, denke ich. Das sollte aber auch ausreichen und muss ausreichen. Und wir haben zweitens die tiefgreifende Aufgabe, die viel, viel mehr Zeit erfordert, uns personell und vor allem auch inhaltlich massiv zu erneuern. Die SPD hat ganz, ganz viele tiefliegende Probleme, die mit Sicherheit nicht in den nächsten 6-8 Wochen gelöst werden können. Da muss man auch ganz realistisch bleiben. Wenn man dieser Partei etwas Gutes will, dann muss man ihr sagen, nehmt euch Zeit. Das kann unter Umständen bedeuten, dass wir in der Bundespolitik in den nächsten 6, 8, 10 Jahren keine Rolle mehr spielen. Wenn ihr wirklich überleben wollt, wenn ihr wirklich wieder wichtig werden wollt für unser Land, dann muss man sehr ins Eingemachte gehen, ohne sich selber zu verraten. Aber das geht nicht von heute auf morgen. Halte ich für völlig ausgeschlossen.
Naja, und das muss man dazu sagen, würde dann ja vielleicht doch tatsächlich sehr viel mehr für einen oder eine Frau, ein Mann oder eine Frau des eher linken Spektrums sprechen. Denn eines ist klar, die Seeheimer-Tradition des pragmatischen und doch sehr gegenwartsorientierten Sachwaltertums ohne Vision, die man dann eher zum Arzt schickte, jedenfalls die, die ihnen anheimgefallen sind. Diese Tradition war absolut übermächtig seit der Schröder-Ära. Wir haben also letztlich eine auch intellektuell visionär völlig ermattete Partei. Das ist ja der Grund, warum Kevin Kühnert mit seinen Positionen so ausgesprochen viel Aufsehen erregt, ohne dass ich der Meinung war, dass seine Kollektivierungsbegrifflichkeit sonderlich klug war, auch gerade im Wahlkampf. Aber diese grundsätzliche Anfrage, ist die SPD noch in der Lage, grundsätzliche Antworten auf die riesigen Probleme, gerade als Partei der Arbeit, die Digitalisierung, da überhaupt zu geben und das mit einem längeren Atem,
Herr von Lucke, als wir so haben einige Probleme, Art, das völlig, glaube ich, wäre eine Menge. Verschlafen. Ich sage jetzt mal so, wie kann es denn sein, dass wir überhaupt nicht begriffen haben, dass für Millionen von Menschen Wohnen ein Problem ist? Geworden ist. Also ja, die natürlich. Miete bezahlen. Wie kann das denn sein für eine Sozialdemokratie? Ja. Wie kann es sein, dass wir das Thema Klima verschlafen ja. haben?
Das wird
wie
aber
kann
immer es sehr sein, grundsätzliche Frage.
Wie kann es sein, dass wir drei, vier andere Themen... Ja. So, und jetzt kann man natürlich sehr darüber streiten, ist da jetzt Herr von Lucke...
Naja, wir würden uns wahrscheinlich noch nicht mal streiten
müssen. Ist da das Richtige, sozusagen ein eher stramm linker Kurs? Ich naja. Wünschte mir, dass die SPD... es schafft, eine Programmatik zu entwickeln, wie wir den sozusagen die schädlichen, dramatisch schädlichen Wirkungen von Kapitalismus in den Griff kriegen. Ja, das heißt aber nicht Staatssozialismus, das heißt nicht Staatssozialismus, sondern also ich möchte, dass soziale Marktwirtschaft das richtig. Ist, was sie auch sagt und meint und nicht das, was wir an bestimmten Stellen an Exzessen haben, sowohl die dann zu bestimmten Dingen führen, die wir alle überhaupt nicht wollen
aber
können.
Aber vielleicht sollte die SPD ja. auch mal aufhören, unser Land so schlecht zu reden. Wir geben ja, jeden zweiten Steuereuro für Soziales aus. Also dem Land vorzuwerfen, hier, wir leben nicht in einer sozialen Marktwirtschaft und wir haben freien Kapitalismus. Das ist nun auch wirklich falsch.
Da
und das
haben
führt
Sie mich
dazu,
aber nun völlig missverstanden. Ich habe ihn gerade vorhin ganz am Anfang schon mal sehr deutlich hervorgehoben. Deutschland ist ein lebenswerter Ort. Ich möchte in keinem anderen Land leben. Und Deutschland würde auch ein lebenswerter Ort sein ohne SPD. Aber mit wäre mir persönlich noch lieber.
Da klingt dieser Konflikt schon an. Wir haben einen Hörer in der Leitung, möchte ich gleich noch dran nehmen. Aber vorher kurz die Frage noch an Herrn Wendt, weil dieser Konflikt sich da gerade schon Bahn bricht. Es ist ja auch entscheidend für die CDU. Wie links kann denn die SPD werden, um überhaupt noch in der GroKo zu bleiben?
Also, was die SPD dauerhaft machen will, ob sie nach links geht oder in die Mitte, das muss sie selber beantworten. Ich halte
das war jetzt aus Ihrer Perspektive. Nee, wie genau. koalitionsfähig ist sie dann aus Ihrer Sicht noch?
Ja, also eine linke Partei, mit der können wir natürlich nicht koalieren, weil wir eine soziale Marktwirtschaft haben. Und da geht es vor allen Dingen darum, dass wir die Leistungsträger im Vordergrund haben, die Steuern zahlen, die das ganze System hier am Leben halten. Und dauerhaft auf die nächsten Jahrzehnte könnten wir nicht mit einer Linken koalieren. Und das wird auch dem Land vor allen Dingen sehr schlecht tun.
Herr Andresen hat uns angerufen aus Hamburg. Herr Andresen, guten Tag.
Schönen guten Tag aus Hamburg an die Runde.
Was möchten Sie gerne sagen?
Ich hätte gern was gesagt zu zwei Punkten. Einmal, um die Glaubwürdigkeit der Führung zu verstärken und dann vielleicht auch noch mal was zu der Mitgliederbefragung.
Ja, bitte.
Also zur Führung der SPD würde ich sagen, die hat sich in der Vergangenheit, jetzt in der nahen Vergangenheit, häufig immer einstimmig zu irgendwelchen Beschlüssen gezeigt, rein in die Koalition, raus aus der Koalition und das meistens im Abstand von wenigen Tagen und immer einstimmig. Das ist natürlich für Glaubwürdigkeit tödlich aus meiner Sicht. Und deshalb bin ich der Meinung, der Vorstand müsste in Gesamtheit zurücktreten. Mhm. Und dann müsste es einen Parteitag geben, einen längeren, gut vorbereiteten Parteitag mit den Delegierten aus von ganz unten bis oben. Und dann müsste über die Zukunft der Partei diskutiert werden und über die Methoden und ich weiß nicht was, alles, was möglich ist. Und am Ende müsste ein neuer Vorstand gewählt werden, wo sich natürlich die Alten gern wieder zur Wahl stellen können, ist ja klar. Also das würde, glaube ich, die Glaubwürdigkeit der dann gewählten stark vergrößern.
Herr Andresen, vielen Dank für Ihren Beitrag. Nehmen
das
wir mit.
Wäre die
ja.
Frage,
Sie wollten noch was zur Mitgliederbefragung sagen, ja.
Ja, das halte ich ehrlich gesagt für einen falschen Weg, ganz ehrlich. Weil, also wenn man Umfragen im Land anschaut, da wird ja häufig die Gesamtbevölkerung gefragt und dann die Wähler der SPD. Die Wähler, okay, sind was anderes als die Mitglieder, aber es ist auch eine große Zahl. Ich glaube, die Mitglieder in ihrer Gesamtheit, mehrere hunderttausend, unterscheiden sich nicht groß von der Gesamtheit der Bevölkerung in ihren Einstellungen. Und diese Einstellungen sind stark geprägt von den Medien.
Dankeschön.
Ich sag noch mal eins. Jetzt zu den Europawahlen war Klima das Thema Nummer eins, von den Medien auch nach vorne gebracht. Noch vor einem Dreivierteljahr, da war noch alles genauso wie heute. Im Prinzip, da war das überhaupt kein großes Thema. Da
Herr Andresen, vielen Dank. Das ist ein Punkt, der ist in der Sendung auch schon vorgekommen. Ich gehe an der Stelle direkt weiter zu Martina Schmidt-Seifert aus Regensburg. Guten Tag.
Grüß Gott.
Frau Schmidt-Seifert, wenn ich es richtig verstanden habe, sind Sie SPD-Mitglied und wollen auch wahrscheinlich deshalb was sagen.
Ja, also ich bin SPD-Mitglied und bin beim Ortsverein Altstadt in Regensburg und wir sind ein relativ junger Ortsverein oder eigentlich gemischt vom Alter, also jung und alt und es ergänzt sich wunderbar. Und ich mache mir auch meine Gedanken, wie man die SPD auf Vordermann bringen könnte und mir ist die Idee gekommen, ob man nicht mindestens jeden dritten Listenplatz einem jungen Menschen unter 35 geben sollte. Also zum einen bin ich natürlich schon geprägt von den Medien, von den Friday for Future Demonstrationen, aber ich denke, der politisch sich entwickelnden Generation muss man irgendwie gerecht werden. Und ich habe auch das Gefühl, dass das also wir haben auch einen Vorstandswechsel gehabt und haben jetzt einen jungen Vorstand und ich habe das Gefühl, das tut unserem Ortsverein sehr, sehr gut und vielleicht würde es der ganzen Politik gut tun.
Vielen Dank, Frau Schmidt-Seifert. Das gebe ich mal direkt weiter an die Runde. Wieder Herr Wiefelspützin, in erster Linie, Sie sind ja noch angesprochen, da kamen ja jetzt konkrete Vorschläge für die SPD, einmal mehr die jungen Menschen anzusprechen, ist ein konkreter Vorschlag gemacht worden. Und Herr Andresen auf der anderen Seite, der überhaupt nichts von Mitgliederbefragungen hält. Das wird schwierig, oder?
Nein, so bei Herrn Andresen, bei allem Respekt, ich bin ein erklärter Befürworter von Mitgliederbefragungen, überhaupt ein erklärter Befürworter von plebiszitären Elementen in der Demokratie. Ich möchte als Bürger nicht nur alle 4 Jahre bei einer Wahl gefragt werden oder alle 5 Jahre bei der Bundestagswahl, sondern als Bürger möchte ich mich dauernd einmischen können. Und bei der ganz entscheidenden Frage, gibt es eine große Koalition mit Beteiligung der SPD, ja oder nein, da möchte ich als Mitglied mitentscheiden dürfen. Das kann ich doch nicht einfach anderen, einem kleinen Club von 200 privilegierten Leuten überlassen oder so etwas. Also den Abgeordneten des Bundestages, der ich ja selber auch mal über 26 Jahre lang war, alles ja gut und schön. Also ich bin dafür. Die Macht muss in die Hand der Mitglieder oder der Menschen, der Demokraten, desto mehr Demokraten, die sich entscheiden dürfen und entscheiden sollen, desto besser. Und was bei der Förderung von jungen Leuten ist ja überhaupt keine Frage. Also diese überraschende, für viele, für mich auch, überraschende Politisierung von vielen jungen Leuten in Sachen Klima, ist doch nichts Negatives. Das ist etwas ungemein Positives. Das haben wir uns doch immer gewünscht. Deswegen junge Leute fördern, selbstverständlich. Aber in der SPD, so wie ich sie wahrnehme, ist es heute so, dass die Zeiten vorbei sind, wo man kämpfen musste um bestimmte Funktionen oder so etwas. Ich bin froh, wenn wir Leute haben, die bereit sind, mitzumachen und sich zu engagieren. Also Männer, Frauen gleichberechtigt in die Parteifunktion, auch in die Parlamente hinein wählen, aus der Sicht der SPD absolut richtig und auch verstärkt junge Leute. Und wer da Ideen hat, der ist herzlich willkommen. Und es muss aber auch Streit sein an der einen oder anderen Stelle. Es wird sicherlich auch den einen oder anderen Klimabeitrag geben von Aktivisten, den man so nicht stehen lassen kann. Aber Streit gehört ja nun auch zur Politik.
Haben wir schon gehört. Ja. Und was die jungen Menschen betrifft, da ist ja auch der CDU in letzter Zeit, sind ja große Vorwürfe gemacht worden, dass auch Sie da einiges verschlafen hätte, Herr Wendt. Hat die CDU im Moment jetzt das Glück, dass die ganze Aufmerksamkeit sich auf die SPD richtet und ihre Parteichefin gerade mal ein bisschen eine Atempause bekommt?
Ja, also ich weiß nicht, ob das jetzt Glück oder Pech ist. Wichtig ist doch einfach zu sagen, wie erreichen wir Wählerschichten? Und ja, beim Thema Klima haben wir nicht ganz, ich sag mal, das Ohr an der Masse gehabt. In der Fraktion selber hatten zum Beispiel beim Thema Uploadfilter und Artikel 13 der Kollege Bernstiel und ich uns gemeldet, haben das Thema vorgebracht und da war da betretenes Schweigen, das konnte keiner einordnen. Also uns fehlt einfach eine digitale Kompetenz dort, wo junge Menschen zu Hause sind. Die fehlt uns als CDU in der Breite, die haben wir in Spitzen da, da haben wir viele gute Fachleute, auch das C-Netz zum Beispiel, und deswegen muss man das einfach ausbilden. Ja, wir haben einen Fehler gemacht in der Kommunikation, gerade in Ansprache mit jungen Menschen. Und wir müssen uns schon fragen, dass einmal Angela Merkel vor 4 oder 8 Jahren bei den Erstwählern Platz 1 war, die CDU. Und jetzt sind wir so massiv abgerutscht, deswegen lernen aus den Fehlern. Das machen wir als CDU und versuchen auch wieder natürlich vor allen Dingen junge Leute zu erreichen, denn die sind unsere Zukunft. Ansonsten reden wir noch über Themen, die die Älteren interessiert, und das ist nicht generationengerecht.
Herr von Lucke, welche Chancen geben Sie denn den Volksparteien SPD und CDU da? Was haben die versäumt und können die das überhaupt noch aufholen oder sind die da einfach heillos veraltet?
Ich hoffe nicht. Und ich glaube aber in der Tat, dass sie an einem absolut entscheidenden Punkt auch der bundesrepublikanischen Geschichte sind. Wir haben ja uns nicht nur an ein Gemeinwesen gewöhnt, das in der Lage war, durch Volksparteien zu Stabilität zu kommen. Diese beiden bipolar ja auftretenden Volksparteien, SPD und CDU-CSU, haben dieses Land durch regelmäßigen Wechsel zu der Demokratie gemacht, die sie heute ist. Und man muss es ganz hart sagen, die SPD ist diese Volkspartei nicht mehr. Die SPD wird Schwierigkeiten haben, überhaupt einen Kanzlerkandidaten beim nächsten Mal noch zu begründen. Das hat sie verloren. Sie kann nicht mehr um die Kanzlerschaft konkurrieren. Allein dadurch beginnt dieses System zweier notwendigerweise stabiler Volksparteien, die sich ablösen können, das gerät ins Wanken. Und jetzt ist die große Frage, können die Grünen anstelle beispielsweise der SPD treten? Ich sehe da zunehmend Möglichkeiten, aber, und das macht es auch so dramatisch, die Grünen sind allenfalls eine regional amputierte Volkspartei. Sie sind eine Volkspartei durchaus mittlerweile im Westen, denn wenn wir uns bewusst machen, dass sie selbst in einem Flächenland wie Schleswig-Holstein eigentlich originär konservativ Volksparteiqualität gewonnen haben, dann ist das bemerkenswert. Aber sie integrieren nicht bundesweit, wohingegen im Osten die AfD ganz deutlich Volksparteiqualität hat. Also die Frage wird sein, werden wir noch einmal Volksparteien bekommen, die das ganze Land zu integrieren in der Lage sind? Daran kann man Zweifel haben.
Also die Situation in der Politik ist ein gutes Stück unübersichtlicher geworden. Das führt zu vielen, vielen neuen Schwierigkeiten. Aber das muss nicht heißen, dass Deutschland in ein Chaos versinkt oder so. Das sage ich auch mal jemand als Sozialdemokrat, der große Sorgen mit dem Überleben der eigenen Partei hat. Ja? Also wir haben lange, lange Jahre 3 Fraktionen im Deutschen Bundestag gehabt. Und jetzt sind es 6. Und wer weiß, ob es nicht eines Tages 7 oder 8 sind. Das muss nicht notwendigerweise zu Chaos und Irrsinn führen, sondern da werden wir uns vielleicht verändern müssen, alle miteinander.
Ja,
und
sicherlich,
einfach auch, vielgestaltiger im Denken werden. Die Gesellschaft ist möglicher, ich sage das auch mit großer Vorsicht, ich bin Jurist und kein Staatsrechtler und kein Soziologe. Ich habe so eher gefühlt den Eindruck, dass sich unsere Gesellschaft stärker in Segmente aufteilt, verschiedenste Milieus, und da macht jemand dieses Ding und jener macht ein anderes Ding, und alle haben auch ihre Repräsentanten, und die sozialen Medien verändern unsere politische Kultur massiv. Wir sind in einer Phase, wo alles ein gutes Stück unübersichtlicher geworden ist,
aber
und zu glauben, wir kämen wieder zurück in die 50er oder 60er Jahre,
ist doch der Schwachsinn. Ja. Mit Verlaub, ich finde es amüsant, dass ein gewesener, gestandener Bundestagsabgeordneter sich am Schluss so echauffieren kann über etwas, was nie gesagt wurde. Nein, deswegen will ich doch sagen, das ist doch gerade der Befund. Wir werden dahin nicht zurückkommen. Wir müssen aber eines feststellen, der Autoritätsverlust der Parteien ist dramatischer Art. Und wenn Sie nur in Betracht beziehen, dass nachdem Sie 2017, vielleicht war das ja der Grund, das Parlament verlassen haben, hat es dieses Land offensichtlich über Monate nicht... 2017 hat es das Land zum ersten Mal über ein halbes Jahr lang nicht zu Wege gebracht, eine Regierung instand zu setzen. Und nun sind wir jetzt fast 2 Jahre danach nicht mehr in der Lage zu sagen, dass wir noch eine stabile haben. Werden wir neue Notwendigkeiten, da teile ich ja ganz, was Sie sagen, wir werden zum Beispiel Notwendigkeit haben, über Minderheitsregierung, andere Formen des Regierungs.
Beispielsweise. Und vielleicht sollten wir uns auch mal zurücknehmen, was autoritäre Verhaltensstrukturen angeht.
Wir haben noch eine Minute, Herr Wendt. Sie haben zum Schluss noch mal kurz das Wort, um auch noch mal zu Wort zu kommen. Bitte kurz.
Also ich wünsche mir für die nächsten Tage, dass wir mit Ruhe und Klarheit die Sachen angehen, dass wir die Gesetze, die auf dem Tisch liegen, jetzt beschließen, dass wir auch die notwendige Kabinettsumbildung sachlich, fachlich vornehmen, dass die SPD zur Ruhe kommt, sich einen klaren Fahrplan macht, wohin sie in Zukunft mal steuern will, aber dass sie für das Land Verantwortung übernimmt und dass auch andere Parteien im Bundestag gegebenenfalls ihre Verantwortung sehen. Und wir als CDU, das kann ich auch zusagen, werden weiterhin einen Aufarbeitungsprozess nach der Europawahl angehen, damit wir das Vertrauen der Wähler zurückgewinnen.
Dankeschön.
Denn darum geht es.
Dankeschön an Marian Wendt von der CDU, an Dieter Wiefelspütz von der SPD und an den Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke, dass Sie Zeit hatten für unsere Runde. Vielen Dank an unsere Hörerinnen und Hörer. Damit geht Kontrovers an dieser Stelle zu Ende. Im Deutschlandfunk folgen die Nachrichten. Mein Name ist Christiane Kess.